Ethik Digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Herzlich willkommen, liebe Cornelia Diethelm, zu dem Podcast Ethik Digital. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Cornelia Diethelm, wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil du eine der Expertinnen in der Schweiz bist für digitale Ethik. Du hast das Center for Digital Responsibility gegründet und bist auf vielen verschiedenen Standfüßen hast du dabei, also bist in der Bildung, berätst Wirtschaftsunternehmen und du bist jetzt vor kurzem zu den Top 100 Frauen in der Schweiz ernannt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Wie schätzt du die Situation KI grundsätzlich in der Schweiz ein und warum braucht es diesen Bereich digitale Ethik in der Schweiz?
Ja, je mehr wir diese Technologie benötigen, desto mehr stellen sich natürlich auch Fragen. Also nicht nur, was ist möglich, das Technische, sondern eben wirklich auch, wofür wollen wir es überhaupt einsetzen und wofür sollen wir es überhaupt einsetzen, weil es natürlich auch seine Limiten hat. Und in der Schweiz, ja, ich denke, das ist vielleicht vergleichbar mit Deutschland oder auch mit Europa generell. Wir lesen wahnsinnig viel darüber und ich denke schon, dass die Relevanz sehr hoch ist, dieser Technologie, denn sie ist im Gegensatz zu anderen, ist sie halt sehr breit einsetzbar. Also wirklich von einfachen, automatisierten Prozessen bis hin zu sehr komplexen Modellen, die uns helfen können, Entscheidungen zu fällen. Die Relevanz ist wirklich sehr, sehr groß. Aber ich denke jetzt nicht so an diese AGI, die uns dann die Arbeit übernimmt oder uns überflügelt, sondern wirklich ganz praktisch, dass sie unseren Alltag dominieren wird oder dass wir sehr viel davon geprägt werden, so wie wir es jetzt eigentlich in den letzten 20 Jahren mit dem Thema Daten hatten. Auch vieles ist datenbasiert und in der Zukunft wird einfach immer mehr KI-basiert sein.
Künstliche Intelligenz, also sowas wie ChatGPT, kann uns helfen, fotorealistische Bilder zu generieren oder Nachrichtentexte zu schreiben oder die menschliche Sprache nachahmen. Wie steht's denn um dieses Thema Wahrheitsgehalt? Das ist ja so etwas, womit du dich auch ganz viel beschäftigt hast. Wie schätzt du das ein? Wie gehen wir damit um bei KI-generierten Inhalten?
Ja, bei der Sensibilisierung oder auch bei der Schulung ist das sicher eines der Top-Themen, weil viele wissen halt nicht, wie diese Systeme funktionieren. Sie haben das Gefühl, ja, zum Beispiel ChatGPT greift auf eine Datenbank zu, also so wie wir es von einer Suchmaschine kennen, auf relevante Informationen und das ist nicht der Fall. Also das wird mit Wahrscheinlichkeitsrechnung wird etwas generiert. Modernere Systeme können natürlich auch ins Internet, dann wird das Ergebnis besser oder man hat auch zusätzliche Methoden, um das Ergebnis zu verbessern. Aber wir müssen uns da einfach bewusst sein, das hat viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun und entsprechend ist halt die Information, die wir kriegen, die kann veraltet sein, weil eben diese Systeme zum Punkt X, Zeitpunkt X trainiert wurden. Also wenn man dann sagt, ja, wer ist jetzt in der Regierung, dann kommt vielleicht eine veraltete Information und was vielleicht noch schwerer wiegt, weil es eben diese Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Diese Systeme haben kein Verständnis von dieser Welt. Das heißt, ob das stimmt oder nicht, das müssen wir entscheiden. Und deshalb ist einfach dieses kritische Beurteilen immer extrem wichtig. Und ich sage auch immer, wir bleiben in der Verantwortung. Kein Problem, wenn ChatGPT einen Fehler macht. Es ist ein Problem, wenn ich das einfach unreflektiert übernehme und damit auch Fehler übernehme. Also ich muss immer checken, ob das stimmt. Und je mehr man natürlich diese KI-Kompetenz hat, weiß, dass eben Wahrscheinlichkeitsrechnung hier relevant ist oder dass auch die Datenqualität relevant ist, umso mehr ist es ganz logisch, dass ich das Ergebnis verifizieren muss.
Du machst ja eben viel Schulung an Schulen, du gibst Fortbildungen bei Wirtschaftsunternehmen. Wo siehst denn du da so die größte Lücke? Was ist das Wissen, was wir wirklich schnell in die breite Gesellschaft bringen müssen?
Es ist so dieses Verständnis, diese Systeme seien neutral. Das ist so ein Übel aus meiner Sicht, denn davon leitet sich dann dieses unkritische, unreflektierte Übernehmen ab. Und deshalb zeige ich immer zuerst wirklich ein Big Picture, dass ich wie zeige, ah, KI haben wir schon länger. Und das sind so diese analytischen, prädiktiven KI-Systeme, also zum Beispiel ein Spam-Filter oder ein Empfehlungsalgorithmus, also dass uns da wirklich Empfehlungen gemacht werden, basierend auf Muster. Und seit ChatGPT ist natürlich ChatGPT oder die generative KI fast ein Synonym und da wird ja etwas generiert. Aber in beiden Fällen haben wir Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die Daten sind sehr häufig veraltet. Es ist von Menschen gemacht, also es ist wie ein Spiegel der Gesellschaft und vielleicht wird es dann noch verstärkt, was die schlechten Aspekte angeht. Und dieses grundsätzliche Wissen ist extrem wichtig, um nicht in diese, ja, in diesen Mythos zu verfallen. Diese Systeme seien neutral. Die sind das Gegenteil von neutral. Die sind von A bis Z von Menschen gemacht.
Wenn du jetzt sagst, okay, Verantwortung, die Menschen müssen Verantwortung übernehmen, die Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Wie kann man das in ein Unternehmen tragen? Wie kann das funktionieren?
Das Allerwichtigste ist sicher auch die Sensibilisierung, also wie funktioniert es, was gibt es für gute Beispiele, was gibt es für schlechte Beispiele. Ich nehme auch das so wahr, dass die Mitarbeiter oder auch Entscheidungsträger sehr, sehr interessiert an diesen Themen sind. Und ich betone auch immer, die Entscheidungsträgerinnen müssen unbedingt auch in diese Schulungen, denn sie geben ja eben auch quasi die Aufträge oder lancieren Projekte. Und da ist natürlich manchmal die Gefahr, dass Entscheidungsträgerinnen sagen, ja, ich habe einen wahnsinnigen Rucksack und das muss ich jetzt, das weiß ich alles schon. Ich glaube, auch die können sehr, sehr viel lernen. Also diese Schulungssensibilisierung ist wichtig, denn man kann nicht einfach top-down alles vorgeben, sondern die Einzelnen müssen ja dann wissen, wie können sie zum Beispiel ChatGPT oder KI-generierte Bilder in ihrer Tätigkeit nutzen. Sie kennen ihren Job am besten. Deshalb muss man diese Basis schaffen, damit sie eben diese Beurteilung gut wahrnehmen können. Und da empfehle ich natürlich auch allen, dass sie eine Leitlinie schreiben. Und das geht auf 1 bis 2 A4 Seiten. Das muss kein Papiertiger sein. Es muss einfach sehr konkret, sehr gut verständlich sein. Und dann funktioniert das aus meiner Sicht sehr, sehr gut, dass die Mitarbeitenden basierend darauf selber entscheiden können, wo diese Systeme für ihre Tätigkeit sinnvoll eingesetzt werden können.
Dann nochmal zu den Leitlinien. Eben, wenn du Wirtschaftsunternehmen berätst, hast du denn den Eindruck, dass Unternehmen, also meine Wahrnehmung ist ein bisschen, dass Unternehmen eben versuchen müssen, so schnell voranzuschreiten, dass sie diese ethischen Aspekte sehr gerne sehr weit nach hinten schieben oder dass ein bisschen Kosmetik ist, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es zwar Leitlinien, aber es gibt eigentlich niemand, der wirklich Compliance macht und dafür sorgt, dass sie eingehalten werden. Wie ist da die Wahrnehmung? Wie ist das in der Schweiz? Sind die Schweizer da gut dabei oder ist da auch Nachholbedarf?
Ich glaube, da ist auch Nachholbedarf. Wir haben ja dieses Thema Schatten-KI. Das heißt, viele Unternehmen machen einfach Vogel-Strauß-Politik. Ich weiß nichts und ich gebe nichts vor. Und das hat sicher auch finanzielle Gründe, dass man einfach sagt, ja, was will ich da eine Lizenz lösen? Ich halte mich einfach still. Ball flach halten, im Wissen, dass die Mitarbeiter natürlich ihre geschäftliche Tätigkeit mit ihren privaten Accounts managen. Und das ist natürlich ein Desaster. Also das ist aus Datenschutzgründen ein Desaster, aber auch wenn wir vielleicht an Cybersicherheitsrisiken denken, also da werden wir immer mehr Fälle vorfinden, die dann eben auch auf die Reputation drücken. Und ich glaube auch, die Mitarbeiter sind nicht blöd. Also die werden mit der Zeit auch das einfordern, dass sie sagen, hey, ich brauche ein normales Instrument und ich will das nicht über meine privaten Accounts managen.
Auf der anderen Seite wird ja versucht ja der Gesetzgeber da tatsächlich auch aktiv zu sein. In der Schweiz zum Beispiel gibt es ja diesen Start der Vernebenlassung, habe ich mir sagen lassen, so wie dieses Gesetz jetzt heißt. Und das soll ja wirklich die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer stärken, dass man eben beispielsweise dann auch einer Plattform sagen kann, das sind falsche Inhalte und die Plattform muss das korrigieren. Wie siehst du dieses Gleichgewicht zwischen auf der einen Seite Regulierung in den Unternehmen und auf der anderen Seite, was kann der Staat, was muss der Staat tun? Wie ist das in der Schweiz?
Ja, in der Schweiz ist der Staat sicher liberaler und weniger aktiv als in Europa oder in Deutschland. Das heißt, wir regulieren relativ wenig, auch beim Datenschutz. Das ist wie eine Light-Version der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir möchten natürlich ebenbürtig zur EU wahrgenommen werden, aber es ist eigentlich immer genau so viel, wie nötig ist. Die Herausforderung ist sicher immer die Durchsetzung. Also bei analogen Gütern können wir relativ gut diese Vorgaben natürlich durchsetzen und bei digitalen ist das ein Problem. Und das Problem verschärft sich natürlich, weil die meisten tollen Tools, die wir nutzen, die sind natürlich genau nicht aus Europa, nicht aus der Schweiz, sondern sitzen in den USA. Also das ist einfach eine, ja, das ist eine Herausforderung, auch eine unschöne Abhängigkeit, die wir da haben. Aber nichtsdestotrotz, ich denke auch, es gibt einen Konsens, dass einfach ein gewisser Rahmen, den kann man nicht den einzelnen Userinnen und Usern überlassen, sondern da braucht es einfach einen Rahmen, den der Staat eben setzt.
In der SZ war jetzt gerade ein Interview mit dem Mistral-Chef Arthur Mensch, der ja einer der wenigen ist, die versuchen in Europa eben ein mächtiges KI-Imperium, sage ich jetzt mal, aufzubauen. Und der hat geschrieben oder hat gesagt, dass er glaubt, dass KI-Medien sehr viel mächtiger sind als soziale Medien, weil sie eben Menschen beeinflussen können und auch die Sicht auf die Themen prägen. Er ist der Ansicht, dass die Politiker das noch nicht verstanden haben und er sagt, ich zitiere ihn, wenn wir unser demokratisches Europa bewahren wollen, müssen wir KI als etwas betrachten, das wir besitzen müssen. Das ist entscheidend für unsere ökonomische, strategische und kulturelle Souveränität, für unseren Zugang zu Informationen und den Schutz der Demokratie. Da macht er einen ganz schön großen Aufriss, finde ich. Wie würdest du das sehen? Glaubst du auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass Wirtschaftsunternehmen im Prinzip ihre eigene KI bauen, dass wir große Player in Europa brauchen, um gegen die USA oder andere Plattformen in China etc. gegenzuhalten?
Also für die Unabhängigkeit ist es auf jeden Fall, dass gut, wenn wir verschiedene Systeme haben. Also ich glaube, die Vielfalt ist wichtig, denn nicht jedes Unternehmen, das aus der USA kommt oder aus einem anderen Land, ist böse. Also ich glaube, es müssen genügend verschiedene sein, um diese Macht etwas brechen zu können. Klar, sie sollten auch verantwortungsvoll sein, also dass wir dann auch auswählen können, dass wir sagen, dieser ist mir nicht so sympathisch und dieser ist verantwortungsvoll. Und in diesem Sinne teile ich beim Statement auch den Kern, dass es eine Infrastruktur ist. Ich glaube, das haben wir etwas bei Social Media gelernt, oder? Wir sind von Social Media abhängig. Es gibt immer mehr Menschen, die informieren sich nur noch über Social Media Kanäle und nicht mehr über die offiziellen Zeitungen oder Fernsehsender. Also das ist schon seit Jahren wahnsinnig im Umbruch. Und deshalb denke ich mir auch, dass diese KI-Anbieter möglichst aus verschiedenen Ländern kommen sollten, viel Wettbewerb und natürlich Open Source ist da eben auch ein wichtiger Punkt, oder? Also nicht nur kommerzielle Anbieter, sondern dass diese Modelle auch verfügbar sind, dass wir auch da weniger Abhängigkeit haben von einzelnen Anbietern. Und eben Mistral ist auf jeden Fall im Moment so der Leuchtturm in Europa, oder? Ich glaube, da gibt es nicht vieles, das vergleichbar ist.
Er hat außerdem noch gesagt, dass er glaubt, dass er im Prinzip ein bisschen wie ein Verteidigungsunternehmen agiert, eben weil er sagt, Cybersecurity ist so ein wichtiger Punkt und nur wenn wir eben eine eigene KI-Technologie aufbauen, können wir eben dagegen halten. Und das, denke ich, ist ja doch ein ganz interessanter Punkt. Also die Frage eben nach dieser gesamten Kommunikationsinfrastruktur, ja, wie sieht sowas aus? Also ist es ja Fakt, dass viele Menschen inzwischen ChatGPT nutzen wie eine Suchmaschine. Unabhängig davon, ob es das ist oder nicht, aber sie wird so genutzt. Also das heißt, wo siehst du diese Kommunikationsinfrastruktur? Wohin könnte die sich entwickeln? Was wäre so da deine Vision?
Ja, ich glaube, das eine ist, dass im Moment etwas schwierig die Entwicklung ist, dass überall KI reinkommt, oder? Also jede Software baut im Moment KI rein oder jeder Messenger. Und das ist etwas gefährlich, weil zum einen wegen der Ökologie, also ich brauche das gar nicht immer, aber wenn ich es natürlich habe, wird es viel, viel häufiger genutzt. Also es ist dann vielleicht etwas ein Over-Engineering, oder? Statt dass wir eine normale Google-Suche machen, bedienen wir da ein aufwendiges Modell. Also das hoffe ich, dass das auch wieder etwas zurückgeht. Bei Meta zum Beispiel oder kann man es ja, also bei WhatsApp kann man es ja nicht einmal ausschalten. Also das finde ich dann schon etwas sehr fragwürdig. Und das andere ist eben deshalb diese Open Source Modelle. Also dass man die vielleicht auch ja, dass es da verschiedene Größen hat, dass sie vielleicht für einfachere Bedürfnisse oder für spezifische Bedürfnisse unterschiedliche Modelle brauchen kann. Ich denke, größere Unternehmen, die hosten das vielleicht bei sich oder die beziehen das über eine Schnittstelle. Also in diesem Sinne nicht einfach Anbieter, größere Anbieter einfach aus Europa, sondern ich glaube schon, wir müssten vielleicht auch dazu übergehen, dass wir spezialisierte Modelle haben für spezialisierte Anliegen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht DeepL aus Köln. Vergessen viele oder ist schon länger auf dem Markt, ist ein ganz tolles Tool im Bereich Übersetzungen. Und was ist einer der bekanntesten Use Cases bei ChatGPT? Übersetzungen. Wie wenn es DeepL gar nicht gegeben hätte. Also das sind auch so Beispiele, oder? Warum nicht ein Übersetzungsdienst, der einen noch besseren Job macht, dank KI? Aber das muss nicht alles in einem Tool sein. Und neben diesem Browser, der jetzt mit KI funktioniert oder auch diese KI-Agenten, also das wird immer etwas invasiver und ich glaube, wir müssen diese verschiedenen Applikationen auch aus Sicherheitsgründen und aufgrund der Machtkonzentration wieder etwas auseinandernehmen und überlegen, wo mache ich was, mit welchem Anbieter.
Cornelia, du hast ja wie gesagt ein Think Tank im Prinzip mit deinem Center for Digital Responsibility. Wenn du jetzt sagst, so das sind die wichtigsten Zukunftsfragen, denen wir uns widmen müssen bei diesen Fragen rund um generative KI, gibt es da irgendwie 2-3 Themen, wo du sagst, so das wären die Themen, mit denen wir uns wirklich sehr ernsthaft und sehr bald beschäftigen sollten?
Ja, das eine ist sicher eben diese Abhängigkeit, diese Machtkonzentration, weil das haben wir bei der ganzen Digitalisierung und das ist etwas ungesund, egal wo diese Unternehmen sitzen, oder? Wir haben es immer so mit 4-5 großen Playern zu tun. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das zweite ist sicher diese sozialverträgliche Transformation. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit haben. Ich bin eher der Meinung, dass wir eine Veränderung haben, auch eine schnelle und tiefgreifende. Aber hier würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen etwas mehr in die Zukunft schauen und frühzeitig schauen, wo ersetzen die Personen vielleicht nicht mehr mit diesem Profil, wo müssen sie aber auch andere Profile aufbauen, wo können sie auch Lernende in neue Zukunftsfelder reinnehmen. Also dieses Vorausschauen, damit dieser Prozess sozialverantwortlich passiert, das fehlt mir noch etwas und ich glaube, das ist, ja, das würden wir schaffen, weil die Technologie ist nicht sofort da. Es wird viel darüber gesprochen und vieles ist noch nicht ausgereift, aber man sieht vielleicht doch, dass es in den nächsten paar Jahren in eine Richtung geht und das könnte man antizipieren. Und ein weiteres ganz großes Thema, das ist natürlich die ganze Vermenschlichung der Maschine. Das ist eine ethische, aber eben auch eine sehr psychologische Thematik. Also wir werden immer individueller, das hat sehr viele Vorteile. Wir sind nicht mehr so diesen Konventionen unterworfen, wir wissen selber, was gut ist für uns. Aber wir haben immer mehr auch die Gefahr der Vereinsamung. Viele Menschen haben wenige Kontakte mit anderen und man getraut sich dann nicht mehr rauszugehen oder weiß nicht, wie man in Kontakt kommt. Und die sind natürlich sehr anfällig für so KI-Systeme, also eine Software, die dann einfach sehr, sehr menschlich ist, die mich immer versteht, bestärkt. Und ja, hier sehe ich schon ein Bedürfnis, das dann mit solchen Systemen abgedeckt wird. Und das führt dann zu einer emotionalen Abhängigkeit oder auch zu einer Enttäuschung. Das kann natürlich auch manipulativ genutzt werden. Ich vertraue diesem System wahnsinnig viele Daten an. Also ich erinnere mich da immer an diesen Science-Fiction-Her. Der ist ja sehr eindrücklich, wo sich eben genau ein Mann dann in seine Software verliebt, in den Chatbot. Also ich glaube, den müsste man unbedingt wieder schauen. Der ist ja vor über 10 Jahren ist der erschienen, aber ich finde, der ist top aktuell. Und da sind wir sehr, sehr verletzlich.
Ich war auf der Republika in Berlin und eines der geheimen Themen abseits der Bühnen war genau das, nämlich diese AI Companions. Das ist eine riesen Bewegung und das, was ich am erschreckendsten finde an dieser Entwicklung, dass es letztendlich ja den Konzernen dann darum gar nicht um diese Companions geht, sondern es geht darum, maximal viele persönliche, intime Daten der User abzugreifen, weil das eben etwas ist, was es noch nicht so viel gibt und noch nicht so häufig gibt. Und was diese Maschinen im Umkehrschluss aber mit der Seele der Menschen machen, ist diesen Plattformen zunächst mal egal. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Studien, die das untersuchen. die sehr kritisch eben sind diesbezüglich und auch etliche Psychologen, die schon Petitionen gestartet haben und so. Also da sehe ich tatsächlich auch einen der größten Bedarfe, sage ich jetzt mal, dass wir da auch ganz klar einen Riegel vorschieben und sagen, alles, was emotionsbezogen ist oder unsere Psyche betrifft, hat in diesem System nichts zu suchen. Solange wir nicht wirklich sehr genau die Rahmenbedingungen geklärt haben. Und die sind nicht geklärt, da weil die Technologie schneller ist, als wir hinterherkommen mit Rahmenbedingungen.
Ja, vielleicht, weil es ein Bedürfnis ist. Ich glaube, verbieten können wir es nicht. Aber vielleicht kann man mit der Zeit wirklich verantwortungsvolle Angebote schaffen. Also dass gewisse Anbieter wirklich auch sagen, wohin gehe ich? Und das ist eben nicht das Maximum. Und die auch garantieren, dass da vielleicht man auch motiviert wird, sich mit anderen zu treffen oder so. Also dass es da nicht einfach in der eigenen Bubble bleibt. Eben, ich verbringe möglichst viel Zeit nur mit diesem System, sondern dass dieses System vielleicht eher auch hilft, etwas aus dieser Bubble rauszukommen und dass dieses System sich nur als Ergänzung versteht, oder? Und dass es mir hilft, meine Einsamkeit mit anderen, mit echten Menschen quasi zu überwinden. Weil es ist ganz klar, man belügt sich selber, oder? Früher oder später, da fehlt etwas. Also klar kann ich an den Strand und das Mobile mitnehmen, aber diese Person spürt ja den Sand nicht. Sie kann nicht baden gehen. Also diese gemeinsamen Erlebnisse, die sind immer eingeschränkt. Und das merkt man einfach.
Cornelia? Du machst auch eine Veranstaltungsreihe, die heißt Shift, und ein Podcast, der heißt Diethelm und Genner. Dem entnehme ich, dass du versuchst, dieses Thema Ethik in die breitere Öffentlichkeit zu bringen. Warum müssen wir noch stärker dieses Thema, gerade digitale Ethik, warum ist das so wichtig? Warum sollte eine breitere Öffentlichkeit sich damit beschäftigen?
Ja, im Moment ist einfach die Faszination für die Technologie ist wahnsinnig groß und wir haben da Schlagzeilen, die gehen weit über das, was diese Technologie leisten kann. Und ich glaube, dieses kritische Denken ist einfach auch wichtig, um nicht einfach die Technologie für etwas zu blamen, für das sie nicht geblamed werden sollte. Oder es sind Menschen, die diese unnötigen Versprechen machen, die dann eben auch zu diesen Enttäuschungen führen, weil es ist nicht gut, wenn wir alles tun, was möglich ist. Und es ist auch nicht gut, wenn wir sagen, ja, das ist nur ein Hype. Ich denke wirklich, wir sollten etwas versuchen, eine realistische Sicht zu haben, dass wir sagen, okay, die sind da, die können durchaus einen Nutzen stiften. Und wir müssen aber die Limiten kennen, um sie am richtigen Ort einzusetzen. Und ich sage euch immer, es sind nicht nur die Anbieter, die möglichst verantwortungsvoll aufsetzen müssen, sondern wir müssen eben auch überlegen, wo wollen wir sie überhaupt nutzen. Und wenn ich etwas sehr gerne mache, dann sollte ich das behalten. Und da, wo ich sage, ja, habe ich meine Schwächen und da kann mir ChatGPT super die Kommas setzen und Groß-Kleinschreibung helfen oder kann mir irgendwie einen Text wirklich auch sehr empathisch formulieren, dann sollte ich auf diese Hilfe doch gar nicht verzichten. Aber das sind einfach Entscheide, die müssen wir fällen. Und ich wehre mich auch gegen diese Angstszenarien. Also man kann natürlich nicht immer mit so Roboterbildern kommen und sagen, hey, freut euch auf die KI oder auf die digitale Transformation. Ich glaube, es geht weiterhin um den Menschen. Also so wie wir mit Daten gelernt haben zu arbeiten und Informationen zu generieren und dass nicht alles sich mit Informationen abbilden lässt, genau dieses Wissen brauchen wir auch, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
Auf LinkedIn hat ein Kollege neulich geschrieben, dass sich primär, in seiner Wahrnehmung, primär Frauen mit dem Thema digitale Ethik beschäftigen. Würdest du dem zustimmen? Es gibt keine Studie dazu. Ich fand das nur eine interessante These.
Interessant, das habe ich mir gerade kürzlich auch wieder überlegt. Also wenn ich so schaue, wer schreibt schlaue Bücher oder ist auf LinkedIn beim Thema präsent, dann habe ich auch eher, bin ich mit Frauen verbunden. Aber sobald es dann Ethik Officers gibt in den Unternehmen, die dann vielleicht noch weit oben positioniert sind, lustigerweise sind das dann wieder eher Männer.
Ob das nicht meistens so ist, gut.
Es erinnert mich etwas an die Nachhaltigkeit, weil da ist es auch etwas ähnlich, oder?
Ja. Letzte Frage. Mich würde noch deinen Blick in die Zukunft interessieren. Was glaubst du? Wohin bewegt sich KI? Wie schätzt du das ein?
ich habe immer etwas Mühe, das abzuschätzen. Und man sagt ja auch, kurzfristig überschätzen wir Technologie und mittel- bis langfristig unterschätzen wir sie. Also als das Internet kam, waren wir ganz aufgeregt, aber haben nie gedacht, was das alles dann für Auswirkungen hat, könnten uns gar kein Leben ohne Internet vorstellen. Auch das Smartphone hatten wir keine Ahnung, was da noch alles kommt. Generell mache ich aber schon etwas die Parallele zu Daten. Ich denke wirklich, diese künstliche Intelligenz ist einfach von Menschen gemacht. Es basiert auf Daten und von dem her wird es wahrscheinlich wie Daten, wird es überall drinstecken. Es sind einfach smarte Datensysteme, also mit KI kann ich sie einfach auswerten, ich kann personalisieren, ich kann etwas Neues generieren, ich kann etwas sehr menschenähnlich machen, zum Beispiel auch eine Voice oder eine künstliche Stimme, die sehr menschenähnlich klingt. Also ich glaube schon, dass das wie Daten unser Leben überall mit beeinflusst. Aber im Moment haben wir wirklich einen Hype und es wird sehr viel versprochen, dass sich dann nicht durchsetzen wird, einfach weil es nicht ein Bedürfnis ist oder weil es einfach unverhältnismäßig ist oder weil es viel zu wenig bringt. Also gerade auch mit diesen KI-Agenten, also da haben wir eigentlich regelmäßig einen Hype, der dann wieder zu einem Tal der Ernüchterung führt.
Das ist ein gutes Schlusswort. Liebe Cornelia Diethelm, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du dem hinzufügen möchtest, wo du sagst, so, das wollte ich noch sagen?
Du, ich glaube, du hast alle schlauen Fragen gestellt. Also ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit diesem wunderbaren Podcast.
Ich danke dir sehr fürs Kommen, liebe Cornelia. Danke.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.